Das NDR2-Update um 5 mit Marco Schleicher.
Union und SPD haben sich zum ersten Mal nach der Bundestagswahl heute zu Sondierungsgesprächen getroffen. Und der ukrainische Präsident Zelensky ist auf schwieriger Mission im Weißen Haus bei US-Präsident Trump. Können wir miteinander oder streiten wir am Ende doch nur? Das haben Union und SPD heute versucht herauszufinden in einem ersten Sondierungsgespräch. Das ist ja deshalb spannend, weil sich beide Seiten im Wahlkampf gar nichts geschenkt haben. Jetzt haben sie sich aber offenbar zusammengerauft, denn immerhin haben sie es ganze 4 Stunden lang zusammen im gleichen Raum miteinander ausgehalten. So lange hat das Sondierungsgespräch gedauert und danach haben beide Seiten sogar von einer konstruktiven und offenen Atmosphäre gesprochen. Barbara Kostolnik, NDR 2 Berlin. Stimmt das oder hast du nach dem Treffen doch vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen Anspannung in den Gesichtern erkennen können?
Das war ja nun das erste Treffen. Und wenn es schon nach dem ersten Treffen geknirscht hätte, dann hätte man sich wirklich Sorgen machen müssen. Es ist so, dass man ja jetzt erstmal so ein bisschen austestet, was geht. Man möchte die Atmosphäre auch verbessern. Wir erinnern uns, der Wahlkampf war nicht so lustig, war auch nicht so nett. Und da sind doch etliche, Verletzungen geblieben. Und da muss man jetzt einfach versuchen, da auszufühlen, auszuloten. Darum ging es, vertrauensbildende Maßnahmen. Deswegen kam auch möglichst wenig raus. Das war der Plan.
Also man hat ja kaum was mitbekommen, aber wir wissen ja auch, Union und SPD liegen bei vielen Themen komplett über Kreuz, gerade bei der Migration. Die Union will ja ziemlich hart gegen irreguläre Migration vorgehen. Die SPD dagegen meint, das ist weder mit EU-Recht noch unserem Grundgesetz vereinbar. Was meinst du, wie stehen die Chancen, dass sie sich da doch noch irgendwo in der Mitte treffen?
Das ist ja dieser 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz, der gesagt hat, wenn ich Kanzler bin, dann setze ich das sofort um, koste es, was es wolle. Mir egal, was die anderen da sagen. Und das kam bei der SPD natürlich auch mittelgut an. Und man muss auch sehen, viele in der SPD haben nicht so große Lust, Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen. Von diesem Wahlkampf kommt das noch. Und wir hören jetzt schon, dass es mindestens 12 innerhalb der SPD gibt, Abgeordnete, die sagen, nee, den wählen wir nie und nimmer zum Kanzler.
Ja, das kann also ziemlich sportlich werden, eine Regierung bis Ostern auf die Beine zu stellen, so wie es ja Friedrich Merz will. Stellt euch das mal vor. Da ist jemand, der euch die ganze Zeit nur beleidigt und gegen euch feuert. Würdet ihr von so jemandem eine Einladung annehmen? Wahrscheinlich nicht. Genau so muss sich wohl der ukrainische Präsident Zelensky fühlen, denn er ist in diesen Minuten zu Gast bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Zelensky aber ist trotz allem Trumps Einladung gefolgt, er hat sie angenommen, denn die USA sind ja der größte Geldgeber, wenn es darum geht, die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Ohne die US-Militärhilfen, da wäre die Ukraine wahrscheinlich schon sehr bald Russland komplett ausgeliefert. Es steht also ziemlich viel auf dem Spiel für Zelensky und es wird sicher kein einfaches Gespräch. Julia Kastein, NDR 2 Washington. Beide wollen ja ein wichtiges Abkommen schließen, wichtige Rohstoffe für die USA aus der Ukraine. Im Gegenzug dafür soll es Sicherheitsgarantien geben. Wird das Zelensky so einfach schlucken?
Also ich würde mal behaupten, die Handschrift dieses Rahmenabkommens, so wie es jetzt heute unterschrieben werden soll in Washington, trägt hauptsächlich die Handschrift der Ukraine tatsächlich. Denn wenn man sich es genauer anschaut, wir kennen natürlich nur einen Entwurf, vielleicht wurde noch ein bisschen dran rumgedoktert, ist das ja eine reine Absichtserklärung. Also darin heißt es nur, dass die Amerikaner und die Ukrainer gemeinsam einen Fonds auflegen wollen, einen sogenannten Wiederaufbaufonds. Und 50% der Einnahmen der Ukraine aus Rohstoffforderungen sollen da reingehen und zum Großteil wieder investiert werden in weitere Förderungen. Wie die Amerikaner davon profitieren, das ist da noch gar nicht drin festgeschrieben. Das muss noch ausgehandelt werden. Also insofern, glaube ich, hat Zelensky mit diesem Abkommen, das ja viel vager ist als alles, was Donald Trump noch vor einigen Wochen da sehr laut gefordert hat, dass er damit eigentlich ganz zufrieden sein kann und mit dieser Einladung ins Weiße Haus.
Meinst du, Trump wird sich dazu heute noch mal äußern, was er dafür verlangt im Gegenzug?
Ja, also die beiden haben ja geplant, dass sie ein gemeinsames Arbeitsessen jetzt, wenn sie dann zusammenkommen, in den nächsten Minuten absolvieren. Da wird es sicher darum gehen, wie es weitergeht in Sachen Frieden. Es wird sicher auch darum gehen, was die Amerikaner sich erhoffen. Aber es wird für Zelensky vor allen Dingen auch darum gehen, dem Donald Trump klarzumachen, dass die Ukrainer mit am Verhandlungstisch sitzen wollen, wenn es dann um Friedensverhandlungen geht tatsächlich. Also das ist der eine Teil des Planes. Und dann kommt die öffentliche Inszenierung, die Presse. Pressekonferenz. Zu Beginn wird dann eben dieses Rohstoffabkommen, das sogenannte, unterzeichnet. Und dann werden sicher noch viele Fragen gestellt, die Trump vielleicht hoffentlich etwas konkreter beantworten wird, auch was Sicherheitsgarantien beispielsweise angeht für die Ukraine, aber ob tatsächlich auch klare Antworten kommen, das wage ich zu bezweifeln.
Jetzt geht es ja bei dem Gespräch auch darum, dass Zelensky Trump davon überzeugen muss, dass sein Land der NATO beitreten will. Das will ja Zelensky. Trump ist aber komplett dagegen. Wie stehen denn da die Chancen, dass sich da beide irgendwo einigen?
Trump ist komplett dagegen, sagt das auch sehr laut. Auch Joe Biden, sein Vorgänger, muss man der Fairness halber sagen, war gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Aber die Chancen, dass sich die beiden in dieser Frage einigen, ist also eher aussichtslos, würde ich mal klipp und klar sagen. Es geht wirklich um geringere Sicherheitsgarantien. Und was Zelensky daraus handeln kann, ja, das bleibt spannend.
Julia Kastein, NDR 2 Washington. Vielen Dank. Es gibt bestimmt schönere Themen, über die wir an einem Freitagnachmittag sprechen könnten. Aber in einer Mordserie aus dem Kreis Rothenburg ist heute das Urteil gefallen. Und dieser Fall hatte schon vor einem Jahr für ziemlich großes Entsetzen in ganz Deutschland gesorgt. Auf der Anklagebank am Landgericht Verden saß ein Bundeswehrsoldat. Er hat 4 Menschen erschossen, alle aus dem Umfeld seiner Ex-Frau. Und dabei ist er wie in einem Häuserkampf vorgegangen, in 2 Häusern in Schesel und Bothe. Deswegen hat das Urteil auch niemanden überrascht. Es lautet lebenslang. Gerichtssprecherin Sarah Teufel nach dem Urteil.
Der Schuldspruch lautet auf Mord in 3 Fällen. In einem Fall in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Darüber hinaus wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Der Angeklagte hatte im Prozess gestanden, in der Nacht zum 1. März vergangenen Jahres 4 Menschen aus dem Umfeld seiner Frau erschossen zu haben. Den 30 Jahre alten neuen Lebensgefährten seiner früheren Frau und dessen Mutter in Schesel und keine halbe Stunde später die beste Freundin seiner Frau. Dass er bei dem Schuss auf die Freundin auch deren 3-jährige Tochter mittötete, habe er nicht gesehen, hatte der Angeklagte erklärt. Das glaubten ihm die Richter auch, weil die Freundin ihre 3-jährige Tochter in einer Decke vor dem Bauch hielt. Die Tochter wurde mit dem gleichen Schuss getötet, der auch ihrer Mutter das Leben kostete. Die Richter stellten auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dass der Angeklagte nicht schon nach 15 Jahren den Antrag stellen kann, seine Strafe zur Bewährung auszusetzen, sondern erst viel später. Die Angehörigen der Opfer zeigten sich mit dem Schuldspruch zufrieden, sagte deren Anwalt Steffen Hörnig von der Göttinger Kanzlei für Opferrechte.
Wir sind mit dem Urteil völlig okay. Es ist der erwartete Urteilsspruch geworden und die Kammer ist vollumfänglich den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefolgt. Und das ist gut so und auch richtig so.
Von den Angehörigen der Getöteten, also Ehepartner, deren Kinder und auch die geschiedenen Partner, wollte sich unmittelbar nach dem Urteil niemand äußern. Auch die Anwälte hätten noch nicht mit ihnen reden können, so Anwalt Hörnig.
Also wir haben jetzt noch keinen unmittelbaren Kontakt gehabt. Ich habe Reaktionen beobachtet von den Angehörigen, die im Saal gewesen sind. Mit den anderen werden wir telefonieren, aber ich kann mir vorstellen, dass alle Angehörigen sehr erleichtert sind über den Urteilsspruch.
Die 3 hinterbliebenen, relativ jungen Kinder litten aber immer noch sehr darunter, dass sie einen Elternteil verloren hätten. Einige hatten zum Teil die Schüsse direkt miterlebt. Deshalb seien sie alle in Therapie und würden das wohl auch noch lange Zeit bleiben.
Maren Mommsen, NDR 2 aktuell.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.